Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Dienstag, der 8. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Der ukrainische Geheimdienst hat ja nach eigenen Angaben einen versuchten russischen Mordanschlag auf den Präsidenten Selenskyj vereitelt. Da stellt man sich natürlich die Frage, ob das ein realistisches Szenario ist, dass Russland versucht, Selenskyj umzubringen. Halten Sie das für real?
Ja, das halte ich für real. Das ist ja der Versuch eigentlich seit dem ersten Tag. Also jetzt kann man nicht sagen, dass das konsistent jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr versucht wird. Aber die Idee des sozusagen des Enthauptungsschlages, die gibt es ja schon vor diesem Krieg. Immer wieder die Idee, dass wenn man den Staatsführer gefangen nehmen kann oder töten kann, dass dann der Rest des Krieges sehr viel einfacher wird. Und bei Selenskyj hat man ja in den ersten Stunden und Tagen versucht, ihn festzusetzen oder aber zu ermorden. Dem ist er ja entkommen. Da gibt es ja eine dramatische Beschreibung. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitschrift das war, wie diese Stunden gewesen sind. Und dass man das weiterhin versucht, klar, das würde ich mir vorstellen, dass man das versucht, klar.
Und Sie glauben auch, dass es für die Russen einen wirklichen Vorteil bringen würde, wenn der Selenskyj ausfällt, dass also da ein Vakuum entsteht, was ihnen einen auch militärischen Vorteil verschaffen könnte?
Da bin ich mir eher unsicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Ukrainer, wenn sie es nicht schon am ersten Tag des Krieges gemacht haben, dann aber nach dem ersten versuchten Anschlag sehr klar durchgeplant haben, was passiert, wenn ein zentrales Mitglied der Regierung ausfällt. Und damit eben genau dieses Vakuum nicht entsteht, dass man diese Eventualplanung machen muss, ist, glaube ich, völlig klar. Es hat, glaube ich, schon einige versuchte Anschläge oder erfolglose Anschläge auf Selenskyj gegeben. Das heißt, es kann irgendwann mal durchgehen. Und Selenskyj ist dann tot und man muss dann sozusagen sofort in der Lage sein, jemanden zu haben. Das ist aber nicht nur eine technokratische Frage, sondern natürlich auch eine Frage, wie diese Person als Nachfolger, Stellvertreter, wie auch immer man das nennen will, akzeptiert ist bei den anderen Leuten in der Regierung und bei der Bevölkerung, die das Ganze mittragen muss. Denn die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die Bereitschaft, diesen Krieg weiterzuführen, lastet ja nicht nur auf der Regierung, sondern lastet quasi auf jedem Einzelnen, jeder einzelne Person in der Ukraine, das mitzumachen. Deswegen ist dann auch die Frage, welches Vertrauen in eine andere Person dann da wäre.
Ich meine, bei Selenskyj sieht man ja, dass er mit seinen täglichen Videobotschaften schon ein Format hat und einen Zugang hat, den nicht unbedingt jeder am nächsten Tag übernehmen kann, auch wenn er formal seine Funktionen übernimmt. Ne?
Ja, oder vielleicht doch. Ne? Das ist, ich finde es eine total schwierige Frage. Deswegen ist, glaube ich, die Möglichkeit, Russland sozusagen dadurch eine entscheidende Veränderung herbeizuführen, ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass es passieren könnte. Es bleibt aber so eine Restunsicherheit. Ne? Dieses, okay, kriegt die andere Person das hin mit diesem Kanal, das so zu machen? Macht die dann was ganz anderes oder übernimmt die das und ändert nur einige wenige Symbole, um sozusagen mit Kontinuität und neuem irgendwo spielen zu können. Aber klar ist, in solcher Situation wollen sie ja vor allen Dingen Kontinuität haben. Ne? Sie wissen, dass da was anderes ist. Da ist eine andere Person. Sie wollen aber, dass sie eigentlich das Gleiche macht wie Zelensky. Das ist jetzt Küchenpsychologie, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber das, ne, ich glaube so. Und wenn man das schafft, aus russischer Sicht, das zu stören, oder das müsste man sozusagen zusätzlich mitstören, dass einfach nicht die Person in einem positiven Sinne austauschbar ist.
Man sieht ja den Zelensky immer wieder, wie er irgendwie Armeeeinheiten besucht, wie er irgendwie von Raketen getroffene Wohnsiedlungen besucht, wie er in Krankenhäusern ist und so. Er scheint ja offenbar bereit zu sein, persönlich ein hohes Risiko einzugehen. Also er nimmt es ja dann in Kauf, dass sowas auch mal klappen kann.
Ja, man könnte jetzt den direkten Unterschied zu Putin machen, sondern der macht das halt fast gar nicht. Und ich glaube, es zeigt, wie wichtig für die Ukraine tatsächlich was das Verhältnis von Führung und Bevölkerung in der Ukraine ist im Vergleich zu Russland. In Russland gibt es keine politische Beziehung zwischen der politischen Führung oder der Führung des Landes, wir wollen es vielleicht gar nicht politische Führung nennen, und den Menschen, die in dem Land leben. In der Ukraine ist es sozusagen ja kriegsentscheidend, dass dieser Austausch stattfindet, und die Symbolik, dass Zelensky ein Mann nicht nur des Volkes, sondern auch im Volk ist, total wichtig ist für die Widerstandskraft. In Russland ist, glaube ich, die Erwartung der Bevölkerung gar nicht so, weil der Deal eigentlich über Jahrzehnte gewesen ist, die Russen beteiligen sich nicht an der Politik und damit bleibt alles so, wie es ist. Es wird zumindest nicht schlechter für sie. Und diese öffentliche Sphäre, was Politik ja eigentlich bedeutet, ne, das öffentliche Bearbeiten von auch öffentlichen Problemen, die gibt es in der Art und Weise in Russland eigentlich gar nicht. Und deswegen muss Zelensky, weil es das in der Ukraine aber gibt, ne, die öffentliche Auseinandersetzung über Themen, deswegen muss er all diese Sachen machen, um die Moral zu stärken und dieses Risiko auf sich nehmen. Also im Grunde genommen könnte er, wenn man es umdreht und zusammenfasst, er könnte diesen Krieg nicht führen, würde er diese Dinge nicht tun, würde er nicht zu den Truppen reisen, würde er nicht an die Orte fahren, egal ob es ihm jetzt sozusagen, ob er das möchte oder nicht möchte, ob es ihm ein persönliches Anliegen ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil der Funktion, der Aufgabe, die er als Staatsführer hat.
Auf der anderen Seite ist es ja so, dass man den Zelensky eigentlich mit jemandem aus seiner Regierung ersetzen kann und eigentlich bleibt sonst alles so, wie es ist, während man in Russland sich ja ziemlich sicher sein kann, dass, wenn Putin ausfällt, es zu einer völligen Destabilisierung des gesamten Systems kommt, zu Umsturz, was weiß ich, vielleicht sogar die Zentralmacht in Moskau über das jetzige Gebiet der Russischen Föderation in Frage gestellt ist. Das hätte ja ganz andere Implikationen.
Wenn es sozusagen einen plötzlichen Tod, wie auch immer der herbeigekommen ist, von Putin geben würde, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich selbst, wenn er jetzt sozusagen mit einem Herzanfall sterben würde, wäre das so, dass es die Verunsicherung und vor allen Dingen den Kampf um die Pfründe da einfach geben würde. Die Bedingung ist eine andere. Also sie haben keine konsolidierte Machtsituation, sondern sie haben tatsächlich eine ganz fragile Macht, die nur durch die Macht, die personalisierten Putin und seinem Verständnis und Zugang zum Gewaltapparat sozusagen konzentriert ist. Nur dadurch wird das alles tatsächlich in Russland möglich. Ja, das ist wahrscheinlich ein sehr fragiles Gebäude, dass, wenn man keine systematische, gute Machtübergabe machen würde im Falle eines Todes Putin, dass einem das wirklich um die Ohren fliegen würde.
Wenn wir mal in die Ukraine selbst schauen, dann deutet da ja immer mehr darauf hin, dass die Ukrainer wirklich länger reichende Raketen haben müssen, dass sie an Deutschland die Bitte richten, die Taurus-Marschflugkörper zu liefern, und dass die Bundesregierung, wie auch in früheren vergleichbaren Diskussionen, sehr zurückhaltend ist und eigentlich nur dazu bereit, wenn auch die USA mitmachen. Glauben Sie, dass das eine durchhaltbare Position ist?
Das werden wir sehen. Ne? Also ich meine, das Interessante ist, dass sich jetzt nicht nur die üblichen Verdächtigen für Taurus ausgesprochen haben, sondern auch zwei andere SPD-Politiker, die jetzt vielleicht nicht die Schwergewichte sind, also aber dass jetzt Rolf Mütze nicht sich für die Lieferung von Taurus aussprechen würde, das ist, glaube ich, relativ, findet auf einem anderen Planeten statt und nicht auf diesem. Ob sich die Bundesregierung deswegen bewegt, das weiß ich, unter einen anderen Kurs, nicht ständig sozusagen täglich grüßt das Murmeltier hier spielt und wir die gleiche Debatte eigentlich wieder haben, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Bundesregierung bleibt bis auf Weiteres von der Außenwelt unbeeindruckt, von sich selber beeindruckt, und im Ergebnis ist das natürlich auch eine Form von, wie soll man sagen, von Einigelung, von nicht wahrnehmen, was sich da verändert hat. Und deswegen haben wir jetzt die gleiche, ich hoffe im Zeitraffer, die gleiche Diskussion nochmal. Gott sei Dank hat der Verteidigungsminister, auch wenn er das Wording des Kanzlers übernehmen musste, sich die Türen nicht verschlossen und gesagt, es ist ausgeschlossen. Dass er gesagt hat, er sehe keine Dringlichkeit, fand ich schon ein bisschen schwierig. Man kann diese Dringlichkeit nur schwer nicht sehen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man als Verteidigungsminister on the record ist mit der Aussage, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss, was eine andere Aussage ist als die des Kanzlers. Also von daher kann man nur hoffen, dass die Bearbeitung im politischen Raum der einen oder anderen Partei schneller läuft als in den letzten Situationen. Ansonsten ist es wirklich peinlich, weil wir immer die gleichen Argumente vorgeführt bekommen mit Eskalationsgefahr. Keiner weiß, was da eskalieren soll. Die Gegenbeispiele liegen auf dem Tisch und man fragt sich wirklich, in was für einer Dauerschleife wir eigentlich sind.
Sie sagten, dass die Debatte im Zeitraffer ablaufen könnte. Das bedeutet ja, dass auch Deutschland sich dann eben bewegt in dem Moment, wo sich die Amerikaner bewegen, aber bis zu dem Moment nicht, so wie es bei den Kampfpanzern war. Und dass man nur diese ganze Debatte nicht über 3 Monate führt, sondern über 3 Wochen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Wahrscheinlich, also im schlimmsten Fall haben Sie recht. Schöner wäre es, wenn man noch eine Abbiegung fände. Ne? Also es gibt ja diesen Sprung in der Schallplatte, wo dann nach dem 20. Mal dann aber trotzdem die Nadel einen weitergeht. Vielleicht haben wir das ja mal. Ich bleibe ja sozusagen ein hintergründiger Optimist und würde mir wünschen, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat und vielleicht sogar sich auch nicht den Ruf einhandelt, ständig nur in Abhängigkeit von den USA zu handeln, sondern tatsächlich da eine gewisse Eigenständigkeit im Denken und im Handeln an den Tag legen könnte.
Vielleicht können wir zum Schluss noch einmal darauf eingehen, welche Wirkung denn diese Waffen haben könnten. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Ukraine immer mehr versucht, russische Infrastruktur oder Öltanker weit hinter der Front anzugreifen. Was kann man damit erreichen? Kann man letzten Endes einen solchen Krieg entscheiden, indem man aus großer Entfernung Logistik und Nachschub des Gegners abschneidet?
Nee, dann wären wir ja wieder bei der Wunderwaffe. Das hat's nicht. Aber es ist ein entscheidender Punkt. Ne? Also wenn Sie sich vorstellen, was Sie haben. Das, was da sozusagen als Organismus lebt, der Krieg, der hat irgendwie 3 Adern, die ihn ständig versorgen. Und Sie sind in der Lage, wenigstens über die Logistik eine dieser Adern zu kappen. Dann haben Sie nur noch 2 Drittel sozusagen, die funktionieren. Also die Logistik alleine ist es nicht, aber sie ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Also es ist wahrscheinlich auch mehr als 1/3, um das es da geht. Und wir haben daneben noch die Kommandozentralen, die man damit ausschalten kann. Also die Taurus sind, so verstehe ich das, ich bin auch sozusagen kein Raketenexperte, sind insofern besser geeignet, gehärtete Ziele anzugreifen, weil sie eben darauf noch stärker ausgerichtet sind. Also Brücken sind offensichtlich noch effektiver damit zu zerstören und wahrscheinlich auch Kommandozentralen, weil es ein sogenannter Bunkerbrecher ist. Ob das so ist, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Aber dass diese Fähigkeit, die Logistik dauerhaft unter Stress zu setzen, sie auszusetzen, auch nur teilweise auszusetzen, einfach enorm hilfreich ist, ist, glaube ich, für jeden klar, der sich vorstellt, dass das im Grunde genommen hier eine Flussgröße ist von dem, was sozusagen vor allen Dingen an Material und Versorgungsgütern da reinfließen muss. Weil alles, was an der Front verschossen wird, muss vorher nicht nur irgendwo produziert werden, sondern dann auch den Weg zur Haubitze oder zum Panzer finden. Und wenn man das unterbricht, ist das eine militärische Diät oder eine Kriegsdiät, auf die man dann die russischen Streitkräfte setzen könnte. Und wenn man die auf Null setzt, klar, dann ist irgendwann die ganze Sache gelaufen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Taurus macht Sinn, wenn man eine Alternative findet, von mir aus auch gerne. Aber ich glaube, der andere Punkt ist, nochmal um auf die Flussgröße zurückzukommen, die Idee, dass Russland jetzt sozusagen nur auf dem absteigenden Ast ist und nicht irgendwann, zumindest im Bereich des Personals, die Kurve wieder nach oben geht, weil sie neu mobilisieren, ist halt auch eine ziemlich statische Herangehensweise, also eindimensionale Herangehensweise, so ein Extrapolieren von Entwicklungen. Deswegen ist es entscheidend oder kann es sehr viel entscheidender sein, diese Waffen jetzt zu liefern, oder der Zeitpunkt, der Zeitraum der Lieferung ist entscheidend, war Russland jetzt gerade in einer schwierigen Situation. Es kann sein, dass sie in einem halben Jahr durch Mobilisierung und Training und verbesserte Produktionskapazitäten wieder auf einem besseren, in einer besseren Situation sind, als sie es jetzt eigentlich sind. Und diese Nichtzeitlichkeit deutscher Entscheidungen, das ist schon wirklich bewundernswert. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, dass Zeit für uns kein Faktor offensichtlich ist.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Am Freitag setzen wir noch einmal aus und die nächste Folge finden Sie dann kommenden Dienstag bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächste Woche.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year?
it's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.